Schön. Darf ich dich bitten, den nächsten zu ziehen? Bitte den vielleicht, ja. Die Ilka Trotte, bitte.
Ich schreibe nicht selbst. Ich habe mir deswegen erlaubt, heute einen meiner derzeit liebsten Autoren mitzubringen, Stefan Schwarz.
Darf ich dich einrichten?
Oh, ja, gerne. Also ich rede schon mal los, dann kannst du ja dabei dann noch ein bisschen richten. Also einer meiner derzeit liebsten Autoren, Stefan Schwarz, lebt und arbeitet in Leipzig. Lebt und arbeitet in Leipzig und schreibt regelmäßig die Kolumne fürs Magazin und eben auch Bücher. Und dieses Buch ist gerade erschienen, Die Großrussin. Und in der Großrussin geht es um Ulrich Hasselmann, Dr. Ulrich Hasselmann, der an einem bestimmten Punkt seines Lebens von seiner Vergangenheit eingeholt wird und wie es zu dieser Vergangenheit kam und was in dieser Vergangenheit geschah, habe ich heute ein bisschen für Sie zusammengestellt. Ganz kurz vorweg, Ulrich Hasselmann studiert Altphilologie, also ein Studiengang, den eigentlich kein Mensch braucht, und ist Doktorand, bereitet sich darauf vor, seine Doktorarbeit abzugeben und stellt fest, dass er doch bis zur Abgabe der Arbeit noch ein Jahr hat, aber das Stipendium vorbei ist und deswegen sucht er nach einer Möglichkeit, um dieses Jahr finanziell zu überbrücken. Und er hat zum Beispiel die Möglichkeit, wie alle anderen Studenten auch zu kellnern oder entscheidet sich dann doch dafür, nachdem er einen anscheinend guten Tipp bekommt, ein Heiratsunternehmen aufzusuchen, wo russische Damen willige deutsche Herren suchen, um mit diesen die Scheinehe einzugehen. Also da gibt es auch gar keinen Zweifel daran, das ist wirklich ein Geschäft und dieses Geschäft möchte gerne eingehen, das soll gut vergütet werden. So, dazu hat er sich in besagtes Heiratsvermittlungsunternehmen begeben und hat dort tatsächlich dann auch eine Kandidatin gefunden. Und mit der Aussicht auf 10.000 D-Mark, die wir ja heute auch schon hatten, die D-Mark, ne? Mit der Aussicht auf 10.000 D-Mark ist ihm sozusagen dieser Handel versüßt worden. Ich hätte damals lieber kellnern gehen sollen, anstatt mich auf diesen Heiratshandel einzulassen. Günther von der Agentur Briefe an Freunde hatte nämlich einen fatalen Hang zum Unwesentlichen. Sofort nach Vertragsabschluss ließ er mich mit verschiedenen Kugelschreibern ein paar vorgetippte Briefe unterschreiben. Er erklärte, viele seiner Kunden hätten Schwierigkeiten, eine effektive Brieffreundschaft mit diesen russischen Frauen aufzubauen. Deswegen habe er selbst ein paar Dutzend Vorlagen erarbeitet. Die Briefe schienen etwas knapp und hin und wieder sah ich das Wort Liebe aufblitzen. Mir wurde komisch zumute. Dass die ersten Liebesbriefe meines Lebens von einem offenkundig alkoholkranken, ehemaligen Reisekader der DDR ersonnen worden waren, schien mir kein guter Start ins Liebesleben zu sein. Und ehrlich gesagt, die paar Briefe hätte ich vielleicht noch selbst hinbekommen. Wahrscheinlich hätte allerdings mein ganzes Leben eine andere Richtung genommen, wenn Günther statt mit laienhaft verruchten Privataufnahmen herumzuprahlen, die kompletten Personaldaten parat gehabt hätte. Denn es interessierte mich einen alten Kehricht, dass das Mädchen, das da im Frühling 1995 aus dem Ankunftsbereich des Flughafens Berlin-Schönefeld kam, 21 Jahre alt war. Mir war Schnuppe, dass dieses Mädchen auf die Michail Sergejewitsch Frunse-Schule gegangen war. Und es ging mir gelinde gesagt am Arsch vorbei, dass Jelena Jefimkina sich für Kino, Theater und Tanzmusik interessierte. Alles, was ich gern gewusst hätte, war, dass sie 1,90 Meter groß war. Das ist gut, wenn man Volleyball bei Traktor Tomsk spielt. Das ist schlecht, wenn man sich anschickt, mit dem Doktoranden Ulrich Hasselmann listig die Ausländergesetze der Bundesrepublik Deutschland zu hintergehen. Ich bin 1,65 Meter. Ich bin nicht ganz, ganz klein, also nicht so klein wie ein Kleinwüchsiger. Ich bin ein gerade noch so mittelgroßer Mann. Aber genau dieses gerade noch so ist das Problem. Denn anders als richtige Kleinwüchsige genießen gerade noch so offiziell mittelgroße Männer in dieser Welt nicht die geringste Schonung. Sie sind freigegeben für jeden Spott. Ja, ich bin einer dieser Männer, die sich in der Herrentoilette am Urinal wadenzitternd auf die Zehenspitzen stellen müssen, um ohne Gefahr für die Hose das Wasser abschlagen zu können. Ich bin einer derjenigen, die in rüttelnden Bussen nicht einfach so nach dem oberen Haltegriff langen können. Von Stühlen, bei denen meine Füße eine Handbreit über dem Boden baumeln, ganz zu schweigen. An einem solchen Mann tobt sich alle Häme aus, die man sich gegenüber einem echten Kleinwüchsigen aus humanitären Gründen verweigern muss. Es geht jetzt also weiter. Sie müssen natürlich zum Ausländeramt, um die Rechtmäßigkeit oder es muss geprüft werden, ob diese Ehe tatsächlich geschlossen werden kann. Und dazu werden Sie mehrmals zu einem Herrn Hermann bestellt. Angesichts der kritischen Nachprüfung durch das Ausländeramt zeigte sich, dass Günther doch ein alter Hase im deutsch-russischen Heiratsvermittlungsgeschäft war. Hatte ich doch immer, wenn ich von Jelena Jefimkina aus Tomsk Post bekommen hatte, am nächsten Tag brav, wenn auch etwas automatisch, den jeweiligen Antwortbrief in den Postkasten geworfen, wie Günther es mir angewiesen. In den vierten und in den sechsten Brief hatte ich ihr sogar ein Foto von mir hineingesteckt. Ein Bild von meiner Donaudampferfahrt 1992 und eines, das mich beim Federballspiel zeigte. So war über die Monate bis zu Jelenas Ankunft ein hübscher Briefwechsel zusammengekommen. Ihren ersten und ihren elften Brief hatte ich sogar gelesen. Im ersten stand nur banales Zeug. Im elften standen, wie von Günther geplant, ihre Reisedaten und dass sie sich freue, mich endlich zu sehen. Na gut, es war dann bei der Vorfreude geblieben. Insgesamt war ich aber doch froh, dass ich mir den Schmonzes nicht noch selbst aus den Fingern hatte saugen müssen und stattdessen auf Günthers vorgefertigte Briefe zurückgreifen konnte. Nun saßen wir also am angewiesenen Dienstag wieder vor Herrn Herrmann in Zimmer 27. Telefoniert haben Sie gar nicht? Okay. Aber Sie haben geschrieben, oder? Sehr gut. Könnte ich ein paar von den Briefen sehen? Herr Herrmann betonte, dass wir ihm den Briefwechsel nicht zeigen müssten. Das sei absolut freiwillig. Aber es würde ihm bei der Beurteilung unserer Beziehung natürlich sehr helfen. Das war Erpressung von Amtsseite, aber nichts anderes. Egal, ich gab ihm Lenas Briefe. Lena gab ihm meine, wie besprochen. Herr Herrmann blätterte sie durch. Einen gab er mir gleich zurück. Der ist noch nicht geöffnet. Kein guter Auftakt. Den wollte ich mir aufheben. Nachdem Herr Herrmann die Briefe nach dem Poststempeldatum sortiert hatte, nahm er sich die ersten beiden und las ein bisschen darin herum. Dann begann er zu zitieren. Ihre russische Freundin schreibt in ihrem ersten Brief, ich zitiere, ich wohne in Tomsk. Meine Mutter arbeitet im Krankenhaus. Mein Vater arbeitet in Fabrik. Ich habe einen Hund. Sie heißt Lapotschka. Das ist alles. Mehr schreibt sie nicht. Ich konnte noch nicht gut Deutsch, entschuldigte sich Lena. Das ist verständlich. Aber jetzt möchte ich Ihren Antwortbrief vorlesen, Herr Hasselmann. Liebe Jelena, dein Brief hat mich sehr gefreut. Was du schreibst, ist sehr interessant. Ich musste lange darüber nachdenken. Herr Herrmann sah vom Brief auf und blickte mich durchdringend an. Warum hatte ich diese Briefe nie gelesen? Worüber haben Sie denn so lange nachgedacht? Fragte er. Wie das so ist in Tomsk, im Krankenhaus, in der Fabrik, antwortete ich. Ich habe mich gefragt, was für eine Fabrik das sein mag. Es gibt ja viele Fabriken, da kann man lange nachdenken. Wenn man sonst nichts zu denken hat, räumte Herr Herrmann ein. Komisch nur, dass diese Gedanken Sie in Ihrem Antwortbrief offenbar nicht weiter beschäftigen. Stattdessen schreiben Sie geradewegs, vielleicht kannst du mal nach Deutschland kommen, ich habe mich nämlich in dich verliebt. Das war es also, was Günther mit effektivem Briefwechsel meinte. Ja, ich hatte mich verliebt, erklärte ich sofort. So eine Frau hatte ich mein Leben lang gesucht. Herr Herrmann legte den Brief vor sich ab. Sie sind jetzt 26 Jahre alt. Sie haben all die Jahre eine Frau gesucht, deren Mutter im Krankenhaus und deren Vater in einer Fabrik arbeitet. War das Ihr einziges Kriterium? Ich weiß, es klingt anspruchslos, aber ich habe gerne ein bisschen Auswahl. Herr Herrmann begann, die Utensilien auf seinem Schreibtisch neu zu ordnen. Er wartete offenbar, dass der Schwachsinn da vor ihm endlich Selbstmord beging. Aber ich hatte mehr Entschlossenheit als wirklich gute Ideen. Aber sehen Sie, Sie haben das mit dem Hund vergessen. Lapotschka, das heißt Pfötchen. Der Hund heißt Pfötchen. Ist das nicht niedlich? Ist das nicht zum Verlieben niedlich? Mit einem Räuspern vertrieb Herr Herrmann diese Kapitulation des kritischen Menschenverstandes. Dann las er weiter und meinte, Ihnen werden die flotten Sprüche schon vergehen. Und zwar zum Beispiel an dieser Stelle. Sie schreiben, wie bereits gesagt, bla bla bla, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Und dann kommt dein, Herr Herrmann legte seinen Zeigefinger auf das letzte Wort. Das dein ist übrigens noch mit der Schreibmaschine geschrieben. Dann kommt etwas weiter unten eine gepunktete Linie und auf der steht Ihre eigenhändige Unterschrift. Da ist eine gepunktete Linie? Erkundigte ich mich mit trockener Kehle. In der Hölle sollst du schmoren, Kuppel Günther. Die Leberzirrhose soll dich holen. Ja, und Sie haben mit Hasselmann unterschrieben. Sie haben Ihre Liebeserklärung mit Ihrem Nachnamen unterschrieben. Das ist ungewöhnlich, finden Sie nicht? Hier steht nicht dein Ulrich, hier steht dein Hasselmann. Herr Herrmann faltete den Brief zusammen. Erledigt. Ich Blödmann. Dein Blödmann hätte dort stehen müssen. Meine eigene Naivität, der kaukasische Brotschnaps und Günthers leichtsinnig hingetippte Vorlagen hatten mich in diese Lage gebracht. Dabei hätten wir Herrn Herrmann mit diesem monatelang geführten Briefwechsel doch erstklassig überzeugen können. Schweigen. Herr Herrmann sah in seinen Terminkalender nach dem nächsten Termin. Er erwartete, dass wir uns still aus seinem Amtszimmer zurückzogen. Es ist sein Kosename, fiel Lena plötzlich ein. Alle Freunde sagen so. Ich sage auch Hasselmann zu ihm. Sie schaute her, klimperte mit den Wimpern und flötete mit der ganzen Kraft ihrer herben Stimme. Mein Hasselmann, du bist mein guter Hasselmann. Ach nee, sagte Herr Herrmann trocken, aber auch etwas enttäuscht. Yippie, Hochzeitsglocken, ich höre euch schon. Du unerschrockene, verschlagene Russin, in weißen Schleiern werde ich dich ins Standesamt führen und die Beamtin wird dich fragen, wollen Sie diesen Ulrich zu Ihrem Hasselmann nehmen? Trotzdem, Herr Herrmann hakte die auf seinem Tisch verstreuten Briefe wieder zusammen. Dieser Briefwechsel hinterlässt bei mir nicht den Eindruck einer emotional plausiblen Partnerschaft. Das reicht nicht. Ich werde sie weiter prüfen. Und zwar, er sah Lena scharf an, in Einzelgesprächen. Sie hören von mir. Die Einzelgespräche erspare ich Ihnen jetzt, sondern ich möchte Ihnen gerne die Auflösung natürlich zumindest dieses Stranges der Erzählung nicht vorenthalten. Ich habe noch eine Idee, sagte ich, als Lena zu Hause auf dem Boden im Schlafsack lag. Wir haben natürlich auch nicht zusammen in einem Bett übernachtet, es ist ja nur eine Geschäftsbeziehung. Erinnerst du dich an den Schreibtisch von diesem Menschen vom Ausländeramt? Lena schüttelte den Kopf. Für bestimmte Details war sie noch nicht assimiliert genug. Da stand ein Tanzpokal. Er ist irgend so ein Tänzer. Das ist seine Achillesferse, da können wir ihn emotional zu packen bekommen. Lass uns einen Tanzkurs machen. Oh bitte, nichts mit Bücken, sagte Lena. Aber Tanzen, sagte ich, ist der Paarsport überhaupt. Wenn ich richtig liege und Herr Herrmann dem Turniertanz frönt, dann wird er das in dieser Stadt schnell mitkriegen. Hier gibt's nicht so viele Tanzkreise. Lena warf sich ungnädig auf der Matte herum. Komm, Lenotschkaleinchen, wir tanzen wie ein Liebespaar. Wir werden niemals heiraten, schnaufte Lena mürrisch in ihren Schlafsack. Wir werden eher Preis kriegen für längsten Versuch, Scheinehe in Deutschland einzugehen. Wir werden mit Alter von 70 Jahren geschenkt bekommen, Ehren, Scheinehe, Schein von Bundespräsident. Ich pfiff ihr leise, ich hätte getanzt heute Nacht, in den Nacken. Dann meinte sie, ja, ja, Ladno. Toni, eigentlich Antonia da Silva, war mit ihrem Partner Lars Hagedorn 1992 sogar mal Vizemeisterin in den lateinamerikanischen Tänzen gewesen. Jetzt betrieb sie eine Tanzschule. Sie war von einer makellosen Schönheit, wie es sie jenseits der 35 eigentlich nicht mehr gibt, hatte eine scharfe Nase und trug ihr schwarz gelacktes Haar im Nacken zu einem Knoten gebunden. 10 Jahre Tanzunterricht mit hunderten tapsig herumrumpelnden Erwachsenen hatten sie didaktisch etwas ausgeleiert. Die Aussicht, ein so absonderliches Pärchen wie uns in Schwung zu bringen, ließ sie sichtlich aufleben. Ich sag nur mal, also 1,90 die Dame, 1,65 der Herr, ja. Deutscher Mann, russische Frau, das tanzt doch von selbst, meinte Toni und zählte sofort ein ganzes Dutzend Profipaare auf, die in dieser Kombination über die spiegelversiegelten Parkette dieser Welt schleuderten. Außerdem ist es immer von Vorteil, wenn die Dame etwas mehr, ihre Augen wanderten einmal die ganze Jelena Jefimkina hinauf, Präsenz hat. Da kann Männer auch mal daneben hopsen. Sie lachte ein silbernes Spielohrlachen und stupste mich kokett an der Schulter. Wir waren es ja längst gewöhnt, angestarrt zu werden, also machte es uns auch nichts aus, als wir uns beim Tanzkurs vorstellten. Es dauerte trotzdem Gott sei Dank nicht sehr lang, denn der Unterricht forderte von allen sehr bald unerbittliche Konzentration auf sich selbst. Und da Lena doch ganz gut auf mein beschränktes Schrittmaß achtete, ergaben wir wider Erwarten sogar ein ganz passables Tanzpaar. Wenn wir denn tanzten. Denn wir kamen immer nur sehr mühsam vom Fleck. Manchmal standen wir eine geschlagene Minute zwischen um uns umherschweifenden Paaren, während ich versuchte, zählenderweise den Rhythmus auf einem Takt zu erwischen. Der Mann führt, rief Toni, die ein Führungsproblem vermutete. Aber dieser Mann will nicht führen, rief Lena zurück. Dieser Mann will nur zählen. Toni kam heran, wedelte mich davon und nahm meine Position bei Lena ein. Die Frauen sprachen leise miteinander, dann sagte Toni, Herr Hasselmann, Sie tanzen einfach los, wann Sie wollen. Die Dame folgt Ihnen dann schon. Das Ergebnis war, dass ich lostanzen wollte, sobald ich glaubte, lostanzen zu müssen. Und Lena mich zugleich mit einem eisernen Volleyballerinnengriff festhielt, als wäre sie ein Cyborg und mich erst freigab und wirklich tanzen ließ, wenn der Takt kam. Überraschenderweise funktionierte das wunderbar. Wir brillierten beim Quickstep, beim Walzer ergaben sich Momente vollendeter Harmonie, auch wenn Lenas Arm auf meinem lastete wie ein Oberschenkel. Nur eins bekamen wir nicht hin, die Drehung der Partnerin unter der Hand des Mannes bei der Rumba, beim Cha-Cha und beim Jive. Ich kam im Traum nicht so hoch und wenn Lena mit gebeugten Knien unter meinem Arm hinwegzuschleichen versuchte, wie Kinder beim ziehe durch die goldene Brücke, kamen wir völlig durcheinander. Bei der Samba schließlich konnte Toni da Silva es nicht mehr mit ansehen. Herr Hasselmann, so geht das nicht weiter. Sie übernehmen jetzt den Damenpart. Sie tanzen bitte bei der Botafogo voraus. Frau Jefimkina hält Ihnen das Händchen. Es war die einzige vernünftige Lösung. Aber Vernunft und maskuline Identität begannen in mir zu streiten. Wäre doch schade drum, lockte Toni. Sie haben die Samba im Blut. Ja, und im Hintern auch. Dann musste sie leider lachen, weil die abgefeimte Jelena Jefimkina hinter meinem Rücken mein Po-Wackeln nachgemacht hatte. Prosti, Ulischek, meinte Lena, aber es ist so niedlich. Das war zu viel. Meine Männlichkeit, die in diesem Tanzkurs ohnehin schon erheblich unter Druck geriet, war nicht unendlich belastbar. Ich fuhr herum und zischte sie grimmig an. Sag das nicht noch einmal. Die Tänzerin des Paares neben uns beugte sich und flüsterte, es sieht aber wirklich niedlich aus. Ihr Mann bestätigte knapp, das sei niedlich, in der Tat. Durch diese Bemerkungen wurden jetzt weitere Tanzpaare darauf aufmerksam und auch sie begannen sich dafür auszusprechen, dass meine Gesäßbewegungen bei der Samba niedlich seien. Befreundete Tanzpaare pflichteten ihnen bei. Eine besonders mütterliche Natur forderte mich auf, ich solle mich nicht so haben. Niedlichkeit sei doch nichts Schlechtes. Ich tanze nicht niedlich, erwiderte ich mit aller verfügbaren Selbstbeherrschung. Schräg gegenüber im Saal trat nun ein Mann mit einem blütenweißen Hemd und einer schwarzen Brille vor, der offenbar professionelle Kompetenzen vorzuweisen hatte. Sie blockieren sich ja völlig. Stehen Sie doch zu Ihrer Niedlichkeit. Versuchen Sie mal, sich nicht abzukapseln, sondern gehen Sie ganz bewusst in Ihre Niedlichkeit hinein. Es war unfassbar. Ich stand da, die Arme starr und die Fäuste geballt, als würde ich gleich ohne Helm durch die Decke geschossen. Musik, lass die Trompete zur Pauke sprechen, beendete Toni die Szene. Samba, jetzt mit Promenade und Botafogo. Dann tanzte ich beleidigt die Botafogo vor Lena herum, während die Großrussin gnädig ihr Händchen über mich hielt. Aber die Sache bei Samba ist ja, dass man sofort vergisst, wie lustig es von außen aussieht, wenn man selber tanzt. Nach 20 Sekunden vergisst man eigentlich alles und prallt nur noch begeistert mit dem Arsch wackelnd durch den Saal. Irgendwann begann ich sogar wie eine Flitterlatina die Hände zu spreizen und den Arm zu recken. Und bei eben dieser Rio de Janeiro-Promenade an dem Abend glaubte ich, jemanden in der linken Saaltür stehen zu sehen. Mein Glaube gewann an Zuversicht, als mir Gerd am selben Abend mitteilte, dass der Mann vom Ausländeramt heute wieder da gewesen sei und er ihm gesagt hätte, dass wir wahrscheinlich wieder mal beim Tanzen wären. Der Mann sei sehr erstaunt gewesen und hätte sich ausgiebig erkundigt, seit wann und wo wir denn tanzen gingen. Und schließlich wurde mein Glaube zur Gewissheit. Nämlich, als Herr Herrmann uns beim letzten Termin eine Woche darauf ohne weitere Inquisitionen darlegte, dass das Ausländeramt eine unbefristete Aufenthaltsberechtigung für Jelena Jefimkina auszustellen gedenke und damit einer Heirat auf deutschem Boden keine weiteren Hindernisse entgegenstünden. Als wir uns unter überschwänglichen Dankesbezeugungen verabschiedeten, hielt mich Herr Herrmann noch kurz zurück, während er Lena bedeutete, draußen zu warten. Wollen Sie meine ehrliche Meinung hören, Herr Hasselmann? Ich wiegte unschlüssig den Kopf. Ich denke, dass Sie beide tatsächlich versucht haben, die Ausländergesetze der Bundesrepublik zu hintergehen, eröffnete mir Herr Herrmann. Solche Fälle habe ich ständig vor mir sitzen und glauben Sie mir, dass Sie keine Chance gehabt hätten, wenn Sie nicht so chancenlos gewesen wären. Irgendwie hat es mich gerührt, wie Sie so da saßen. Sie, entschuldigen Sie bitte, Wurzelzwerg und diese Prachtrussin. Aber Sie haben nicht aufgegeben und das hat mir ein bisschen imponiert. Deswegen habe ich Ihnen ein Dutzendmal die Chance gegeben, dass Sie von selbst hinschmeißen. Dass Sie sich hinstellen und sagen, gut, dann eben nicht, es ist alles gelogen. Eigentlich wollte ich nur sehen, wann Sie aufgeben. Und dann habe ich Sie beide tanzen sehen.
Na, liebe Elke, zwei Fragen habe ich schon. Wie kommst du auf das Buch? Hast du das irgendwo gekommen als Tipp oder wie kommst du darauf?
Ich habe Stefan Schwarz durch diese Kolumnen im Magazin kennengelernt und dann haben wir mitbekommen, dass er halt auch Romane schreibt und haben inzwischen alle Romane von ihm. Eigentlich lese ich nachts vorm Schlafengehen, aber das kann ich nachts vorm Schlafengehen nicht lesen, weil dann bin ich so wach vor lauter Lachen, dass ich auch die ganze Zeit nur in mein Kissen schniefe und deswegen... Also, Stefan Schwarz.
Also, Eka, wenn du fertig geschnipft hast, ich werde das Buch gerne auch mal lesen.
Gerne. Manfred Sacher.
Ja, Herr Sacher, was haben Sie uns heute mitgebracht? Bevor
kriege ich meinen Griff. Alles klar. Ja, wir hatten ja das letzte Mal den Wunsch gehört, über Delitzsch etwas zu hören. Habe ich auch rausgesucht. Und zwar geht es um Auenlandschaften und sein Lober. Du warst ein kleines, sauberes Flüsschen. Nicht sehr breit, nur 3-4 Meter und manchmal auch weit weniger. Wenn es sehr heiß und lange trocken war, zogst du dich schon einmal zu einem kleinen Rinnsal zurück. Aber schon nach dem ersten Regen sprangst du wieder munter über Stock und Stein, zwängtest dich unter Wurzeln hindurch, um anschließend wieder ruhig über die Wasserpflanzen zu gleiten, die wie ein Teppich deinen Grund bedeckten. Es war immer schön, mit nackten Füßen über diesen Wasserpflanzenteppich zu laufen und sich in deinem Wasser abzukühlen. Oft legten wir uns auch hinein und ließen uns von dir streicheln. Du warst ein Teil unserer Jugend, ein Spielgefährte. Doch das langsame Dahinfließen war nicht dein Ideal. Kämpfen mit den Hindernissen, die dir im Wege waren. Sie besiegen, über sie triumphieren, das war es, was du wolltest. Es gab aber auch Zeiten, da erstarrte dein Wasser zu Eis und wurde für uns zu einer Straße. Stundenlang fuhren wir dann mit unseren Schlittschuhen kilometerweit auf dir, vergaßen die Zeit und traten nicht selten erst im Dunkeln den Heimweg an. Wurde es dann wieder etwas wärmer, die Sonne den Schnee und den Eispanzer schmolz, zeigtest du, dass du auch groß und mächtig werden konntest. Du sprangst über die Ufer, dein Wasser überflutete weite Teile der Auenwiesen, die genau wie du zu uns gehörten. Sie warteten schon auf dein Wasser, um dann, wenn du dich wieder zurückzogst, zu grünen und zu blühen. Sie waren über große Strecken deine Begleiter und man konnte nicht sagen, gehörten sie zu dir oder war es der du zu ihm gehörte. Auf jeden Fall passt ihr gut zusammen. Sie bildeten das Gegenstück zu dir. Du immer in Eile und in Bewegung, sie ruhig wachsend und ihre Schönheit hervorhebend. Sie schmiegten sich bis zu 200 Meter breit an deine Ufer und schauten dir bei deinem Spiele zu. Große, knorrige Bäume, Baumgruppen oder auch Strauchgruppen waren es, die euch beiden den gewissen Reiz gaben. Zusammen mit dem kleinen Graben in der Mitte der Wiesen waren genau sie es, welche die typische Auenlandschaft aus euch machten. Beim Klettern auf deine Bäume ging so manche Hose, aber auch so manches Kleid in die Brüche. Doch kaum war der Schaden behoben, ging es schon wieder hoch hinauf. Schon um unseren Mut zu beweisen. Die Wiesen wurden nur zweimal im Jahr gemäht, um daraus schmackhaftes Heu zu machen. Sie konnten also wachsen und sich in ihrer ganzen Schönheit präsentieren. Oft war das Gras über einen Meter hoch. Dies war dann die Zeit, wo sie am farbenprächtigsten aussahen. Alle Farben des Spektrums vereinigten sich dann, um einen großen bunten Teppich daraus zu weben. Das Weiß der Margeriten mischte sich mit dem Gelb der Dotterblumen. Roter Glatschmohn hob sich besonders aus dem saftigen Grün des Grases ab. Nicht vergessen darf man die zwar wenigen, doch schönen Orchideenarten, die es hier gab. Aber auch die zartrosa Kolben des Sauerampfers waren eine Augenweite. Wie schön war es, wenn wir uns dann beim Herumtoben in das hohe Gras warfen und den Himmel betrachteten. Wie Wände stand dann das Gras links und rechts hoch und gab nur einen kleinen Ausschnitt des Himmels frei. In solchen Momenten kamen wir uns wie Däumlinge vor. Alles schien zu groß zu sein, schien denjenigen, der versteckt im Gras lag, zu verbergen. Oft war dies auch der Fall. Wenn unsere Eltern der Meinung waren, wir sollten den Heimweg antreten, waren sie uns ein gutes Versteck. Richtige Wege hatten wir schon angelegt, um uns nicht durch das Wackeln des Grases zu verraten. Eine Stelle in der Wiesenlandschaft war für uns Anziehungspunkt Nummer 1, der kleine Wassergraben, der mitten durch die Wiesen floss. Er vergrößerte sich an einer Stelle zu einem kleinen Gewässer, welches wir Auge nannten. Das Auge verbreitete sich auf ungefähr 5 Meter und etwa auf 20 Meter Länge. Die Wimpern, wie wir sagten, wurden durch den Schilfgürtel gebildet. Das Wasser war klar und mit Schlingpflanzen und kleinen Fischen besetzt. Das Einzige, was uns daran nicht gefiel, waren die 2 Meter Tiefe. Da wir hier viel baden gingen, waren die zu beneiden, die schwimmen konnten. Die Nichtschwimmer konnten nur 1 Meter hineingehen, was aber dem Vergnügen keinen Abbruch tat. Einer passte ja auf den anderen auf. Waren wir doch alle wie eine große Familie. So vergingen die Jahre. Bäume und Sträucher wurden genau wie wir immer älter. Die Wiesen wuchsen und gaben gutes Heu. Unser kleines Flüsschen plätscherte lustig in seinem Bett, bis eines Tages Motorenlärm zu hören war. Neugierig wie wir waren, schauten wir gleich nach. Mitten auf der Wiese stand ein kleiner Bagger, der unseren Graben verbreiterte und vertiefte. Im ersten Moment dachten wir, vielleicht wird er nur entschlemmt. Als er dann aber Tag um Tag und Woche für Woche so weiterging, der vorher kleine Graben an Tiefe und Breite zunahm, ahnten wir nichts Gutes. Nach Monaten war das Objekt fertig. Unser Flüsschen gab es nicht mehr. Man hatte es in ein neues, wie mit dem Lineal gezogenes Flussbett gezwungen. Keine Hindernisse darin, über das es springen könnte. Nichts. Träge floss es jetzt mitten durch die Wiesen. Mit der ausgebaggerten Erde wurde dann der alte Flusslauf zugeschüttet. Die Auenwiesen werden jetzt einer ständigen Nutzung unterzogen, sodass sie gar keine Chance haben, ihre Blütenpracht zur Schau zu stellen. Viele Blumenarten wird es nach dieser Nutzung gar nicht mehr geben. Man sollte aber nie die Hoffnung verlieren. Die Zeiten haben sich geändert. Die Menschen sind wieder naturbewusster geworden, haben an unserem Flüsschen Bäume und Sträucher gepflanzt, große Steine hineingeworfen, damit es wieder richtig plätschern kann. Nur die herrlichen Wiesen werden noch einige Zeit brauchen, um wieder ihre Vielfalt zeigen zu können. Ein Anfang ist getan. Bleiben wir dran.
Ja. Vielen Dank für die Geschichte vom Lober. Bitte.
Das war unser Lober. Und es war wirklich so, dass wir früher da drin gebaden haben. Der war glasklar. Herrlich Pflanzen drin. Man konnte sich wirklich reinlegen. Es war wirklich Schönes. Wenn man es heute sieht, wie er jetzt, aber er kommt langsam wieder.
Wird ja gemacht, ne?
Aber eins möchte ich noch, es kommt doch jetzt Ostern. Österliche Gedanken. Das erste Fest im neuen Jahr nach Kälte, Schnee und Eis, das ist das bunte Osterfest, wie jedes Kind wohl weiß. Alles fängt jetzt an zu grünen, so manche Blume schon erblüht. Die ersten Knospen an den Zweigen, vieles, was man gar nicht sieht. Viele bunte Ostereier gut versteckt im grünen Gras. Alles sucht jetzt um die Wette, macht das nicht einen Heidenspaß? Jeder zeigt, was er gefunden, was der Osterhas gebracht. Manche süße Kleinigkeit wird gleich an Ort und Stell vernascht. Groß und klein ist bei der Sache, es ist eine schöne Zeit. Die Sonne scheint nun immer wärmer, luftig wird jetzt Hemd und Kleid. Jeder freut sich mit dem anderen und man wünscht sich im Geheimen, ach, könnte diese schöne Zeit im Jahr doch etwas öfter sein. Danke.
Vielen Dank für die Vorfreude auf Ostern.
Ja.
Hat sie nicht gehört? Ja. Diana Hilscher. Ich trau mich heute mal. Allerdings lese ich nichts von mir selber. Ist das jetzt gut so? Ja. Sondern von meiner Omi, die gestern 91 geworden ist. Die heißt Waltraud Hilscher, geborene Bilwitz aus Spröda. Und das ist ihr Schatz, den ich jetzt besitzen darf. Deswegen ist der auch so gut verpackt. Ja, und meine Oma, die hat gedichtet als junge Frau, als junges Mädchen. Und ich habe mich nicht vorbereitet, ich bin jetzt Operfähricht.
Musst du nicht sein.
Ja. Und ich würde euch einfach gerne mal 1 oder 2 Gedichte vortragen. Das hier heißt Frühling. Der Frühling ist eingezogen mit seinem grünen Kleid. Die Vögel fliegen im Bogen. Mir ist auf einmal die Welt so weit. Ich möchte alles bestaunen, was draußen grünt und wächst. Auf die Natur kann man trauen, auf die Menschheit nicht. So folgt nun ein Jahr dem anderen. Die Natur hat so ihren Lauf. Gern möchte ich einmal wandern in die weite Welt hinaus. Nee, weit in die Berge hinauf. Dort bin ich dann ganz alleine. Kein Mensch wird bei mir sein. Nur die Natur, so reine, gibt Freud mir und Sonnenschein. Das hat sie geschrieben am 26. Mai 1942. Ja, und dann, also die stammt aus Spröder, meine Omi.
Jana, darf ich mal ganz kurz fragen? Du kannst ruhig mal die Blätter hochhalten, weil...
Ja, mit den Zeichnungen.
Die sind sehr schön. Ich weiß nicht, ob das...
Ja, also meine Omi hat das dann immer noch ein bisschen gestaltet mit so einem kleinen Aquarell, würde ich mal fast sagen. Ja, also nicht auf jeden hat sie das gemacht, aber auf einigen. Ja, und hier, also sie stammt aus Spröder, wohnt ganz in der Nähe der Dorfkirche, also ist ihr Elternhaus, und hat, wenn sie aus dem Fenster guckte, immer auf die Kirche geschaut. Und deswegen hat sie sich inspirieren lassen und ein Gedicht über den Kirchturm geschrieben. Es heißt ein Glöcklein. Auf einem alten Dorfkirchturm, ein Glöcklein hält die Wacht. Es hat erlebt so manchen Sturm, bei Tag und auch bei Nacht. Es weiß von vielen Stunden, kennt Freud und Leid. Einst wird es uns verkünden, den Sieg aus dieser Zeit. Die Schläge klingen traulich und mild, wenn es die Stunden zählt. Leise pfeift um sie der Wind, weil es einen lichten Platz erwählt. Es schaut über Flur und Feld. Wird es auch traurig sein? Nicht Nahrung braucht es und Geld, doch aber Sonnenschein. Das Glöcklein stammt aus alten Zeiten, tut täglich seine Pflicht. Man hört es schon ganz vom Weiten, wenn es seine Sprache spricht. Es schlägt die langen Jahre, Tag aus, Tag ein. Trug manchen mit zu Grabe, so muss es sein. Es hat dem jungen Paar begegnet, als es zur Kirche schritt. Und manches Kind gesegnet, das den Weg ins Leben antritt. Nun ist es alt geworden und geht auch bald zur Ruhe. Es scheppert beim letzten Schlager, das hörtest auch du. Ja, das hat sie geschrieben am 6. November 1944. Da war sie so 23. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob noch Interesse an noch einem besteht.
Ich denke schon.
Ja? Ja, also es gibt viele Liebesgedichte, das hier ist auch eins. Hier fehlt schon ein Stückchen, aber sie konnte sich zum Glück erinnern, wie es weiterging. Dann nehme ich mal das. Okay. Das heißt für dich. Jetzt weiß ich, für wen ich lebe, warum ich geboren bin. Für meinen Liebsten ich bete, er zieht gen Osten hin. Dort ringt er um unsere Zukunft, um gemeinsames fernes Glück. Im Schatten nun steht seine Dichtkunst, doch einmal kehrt er zurück. Er ist Soldat und muss kämpfen, auf das unser Vaterland lebt. Gern würde ich mit Streiten helfen, dass der Kampf schnell zu Ende geht. Doch bin ich dazu nicht geboren, ich gehöre zum schwachen Geschlecht. Im Kampf hat eine Frau nichts verloren, das ist ein uraltes Recht. Ich bleibe in der Heimat und warte, bis er einst wiederkehrt. Kommen auch Tage so harte, ich trage sie unbeschwert. Und soll es niemals geschehen, dass er mir immer gehört. Ich werde nicht trauern noch flehen, fragen, warum mein Glück zerstört. Eins werde ich ewig behalten, das ist die Erinnerung. Ich lasse Gott stets walten, er hat des Lebens Führung. Ja.
Ja, vielen Dank, Jana.
Genau.
Ich bin Danke. Sehr berührt von den Geschichten von deiner Oma, weil, wie gesagt, ja, ich kenne so ein bisschen die Geschichten, die du manchmal so erzählt hast, wie es ihr geht und was sie macht und so. Und ich finde das sehr schön und finde auch, das ist eine sehr große Ehre, die du deiner Oma noch geben kannst.
Das ist mir halt auch ein Herzenswunsch, genau.
Du hast auch übrigens deine Lieblingszahl gehabt.
Oh, gut.
Die Nummer 9. Die Nummer 9 war's. Also,
ja.
Auch wenn es nächstes Mal eine andere Zahl ist, hoffe ich doch, dass du doch nochmal...
Ja, es steht noch ein bisschen mehr im Büchlein, im Heiligen.
Vielen Dank. Okay. Darf ich dich bitten, vielleicht den obersten Zettel zu nehmen?
Obersten? Das ist ja toll mit dem Ziehen hier. Jetzt darf Peter Hoffmann lesen.
Es hat auch seinen Grund, muss ich dazu sagen. Also nichts geschieht heute ohne Grund. Ne? Herr Hoffmann, muss ich sagen, habe ich bis jetzt nur telefonisch kennengelernt. Ne? Also beziehungsweise wir haben mehrfach miteinander telefoniert. Und ich weiß einiges über ihn, aber ich denke mal, er wird sich vielleicht selber nochmal vorstellen, was er macht und ja, warum er hier ist oder was.
Können wir das vielleicht mit dem Vorstellen nach der Geschichte machen? Weil wir haben uns nicht miteinander abgesprochen und das war einfach jetzt ein Zufall, aber ich hätte jetzt die Antwort auf dieses Gedicht, das Sie zuletzt vorgelesen haben, in Form einer Geschichte. Mut. Elise Baldur steht hinter der Gardine ihrer kleinen Stube. Die Wanduhr tönt mit einem Gong. Schon wieder ist eine halbe Stunde vergangen. Aber was bedeutet schon eine halbe Stunde in diesen Zeiten? Morgen werden es genau 8 Monate sein, in denen die junge Frau auf ihren Otto wartet. Verschollen an der Ostfront, hieß es in der amtlichen Mitteilung. Die wurde ihr kurz nach seinem Heimaturlaub zugestellt. Nach jenen wenigen Tagen des Zusammenseins, als sie sich vor dem Altar der Kirche von Annaberg das Jawort gegeben hatten. Sie damals schon mit dem unübersehbaren dicken Bauch. Aber das war eben so in diesen Zeiten. Was würde Otto sagen, wenn er wüsste, wie sein Sohn inzwischen gediehen ist? Die junge Mutter tupft ihrem kleinen Herbert den Speichel aus dem Mundwinkel. Wenn Herbert staunt oder von etwas gefesselt ist, dann kann er seinen Blick nicht abwenden und vergisst, den Mund zu schließen. Bestimmt wird er einmal so klug wie sein Vater. Der hat es vom Bauernsohn immerhin zum Lehrer für Zeichnen und Musik an einem Gymnasium gebracht. Bei diesem Gedanken findet die Frau etwas Trost. Bald wird es dunkel draußen. Sie sieht jene junge Mutter mit dem Kinderwagen und dem Koffer bereits zum 4. Mal auf dem Gehweg dicht vor ihrem Fenster vorbeilaufen. Da das Haus klein und das Fenster niedrig ist, begegnen sich die beiden fast auf Augenhöhe. Doch Elise Baldur hat das Licht ausgelassen. Sie will nicht gesehen werden hinter dieser Gardine. Sie hat nur eine winzige Wohnung und kann niemanden von den Flüchtlingen aufnehmen. Aus Breslau kommen die und Oppeln und Hirschberg und Lauban. Sie alle vereint eines. Entschuldigung, die Angst vor den Russen. Schlimme Dinge hat die junge Mutter vom Wüten dieser Menschen gehört. Darf man solche Wesen überhaupt Menschen nennen? Die Gustloff haben sie in der Ostsee versenkt. Die Frauen in den besetzten Orten nehmen sie sich nach Belieben. Wenn ihr Otto noch leben sollte, was wird er in der Gefangenschaft ertragen müssen? Warum gibt es diesen Krieg überhaupt? Von der Haager Konferenz und den Vereinigten Staaten von Europa hatte Elise, als sie noch ein Mädchen war, in der Schule gehört. Und von einem sicheren Frieden. Aber das ist Jahre her. Was wird diese Frau dort draußen auf ihrer Flucht erlebt haben? Ist sie die ganze Strecke mit Koffer und dem Kind gelaufen? Oder hat sie jemand auf seinem Pferdefuhrwerk oder gar einem Auto mitgenommen? Niemand im Dorf will diese Fremden. Schließ das Hoftor ab, damit die Polacken nicht ins Haus kommen, hatte die Schwiegermutter eindringlich gewarnt. Und Elise hatte sich während der vergangenen Tage an diese Anweisung gehalten. Das kleine Zimmer mit der winzigen Küche, das sie im Erdgeschoss bewohnt, gehörte einst zum alten Teil des Hauses. Erst starb seine Bewohnerin, dann wurde Elise ausgebombt und die Schwiegermutter überließ ihr und Herbert diese Bleibe. Es wird allmählich dunkel in dem Zimmer. Elise wiegt noch immer ihren Sohn im Arm. Die Frau da draußen stellt jetzt ihren Koffer ab und schaut in den Kinderwagen. Dann kommt sie mit hastigen Schritten zielgerichtet über die Straße. Diese Schritte passen überhaupt nicht zu dem müden und gequälten Gang, den sie bis eben noch zeigte. Die Fremde klopft nun an die Fensterscheibe, hinter der Elise Baldor hinter der Gardine versteckt ist, und dieser scheint, als würde jeden Moment das Glas zerbrechen. Sie zieht die Stores zur Seite. Was sie jetzt ohne den verschleiernden Stoff erblickt, scheint ein Déjà-vu zu sein. Dieses Gesicht habe ich schon gesehen, ist ihr erster Gedanke, und ein Schreck durchfährt sie. Und einen Moment später, als sie sich sammeln kann, werden ihre Gedanken klarer. Sie kann sich endlich erinnern, wo sie diesem Gesicht bereits begegnete. In Munchs Der Schrei und bei Van Goghs Kartoffelessern. Im wirklichen Leben war sie Menschen mit solchen Gesichtszügen bisher noch nie begegnet. Aber Otto hatte mit ihr an den wenigen gemeinsamen Abenden, die ihnen vergönnt waren, in Büchern geblättert. In denen waren solche Bilder zu sehen. Sie hatte damals versucht zu verstehen, was die abgebildeten Gesichter ihr zu sagen hatten. Was würde Otto beim Anblick dieser Frau mit dem Kinderwagen tun? Plötzlich ist für Elise alles ganz leicht. Vergessen sind die Warnungen der Schwiegermutter. Pollage hin, Pollage her. Dieser Frau und ihrem Kind muss sie helfen. Als erstes legen sie den Jungen, der Dieter heißt, der fast genauso alt wie der kleine Herbert ist, auf den Küchentisch, um ihn frisch zu wickeln. Reichlich 2 Tage ist es her, dass die Frau mit den grünlichen Augenringen und dem müden Blick das letzte Mal Gelegenheit dazu hatte. Zu ihrem Entsetzen stellen Elise und die Fremde fest, dass die Windel sich nicht so einfach vom Körper des Jungen entfernen lässt, weil Teile davon zu einem harten Klumpen gefroren sind. Aber das Kind lebt. Immerhin. Mein Gott, ruft Elise Baldor da und läuft zum Herd, um neue Kohlen aufzulegen. Als der Junge endlich gebadet und frisch gewickelt ist, kommen die beiden Frauen dazu, miteinander zu reden. Aus Waldenburg stammen die Fremde und ihr Kind, erfährt Elise. Und dass diese Frau ihren Sohn und den Koffer mit dem Allernotwendigsten fast ausschließlich zu Fuß bis ins Erzgebirgische gebracht hat. Ein Bauer hatte sie zunächst auf seinem Wagen mitgenommen. Doch unterwegs wollte der seine Gefälligkeit auf sehr eindeutige Weise vergütet haben. Wenn sie mitgemacht hätte, wäre der Junge vielleicht nicht halb erfroren, muss die Gastgeberin denken. Und sie erschrickt dabei über sich selbst. Es arbeitet noch immer in ihr, dass sie entgegen des Verbotes ihrer Schwiegermutter nun doch so eine Fremde ins Haus gelassen hat. Was wird sein, wenn sie morgen aufwachen wird und diese Frau ist mit dem Besteckkasten, der goldenen Taschenuhr ihres Otto und vielleicht sogar dem letzten Stück Speck, das Elise als eiserne Reserve im Küchenschrank hat, verschwunden? Denen aus dem Osten wird ja nichts Gutes nachgesagt. Und wenn diese Fliehende wirklich noch bis Düsseldorf zu ihrer Tante weiter will, dann wird sie unterwegs wohl des Öfteren den Rock heben müssen für etwas Wegzehrung und Milch für ihren kleinen Sohn. Wieder schämt sich Elise Baldor für diese Gedanken. Es stimmt schon, die Schwiegermutter hat recht mit ihrer Warnung. So sind die Zeiten eben. Und wer überleben will, der muss sich den Gegebenheiten anpassen. Als hätte die Fremde diese Gedanken gelesen, sagt sie: Ich werde morgen früh bei Zeiten aufbrechen. Keine Sorge. Danke, dass Sie meinen Sohn und mich aufgenommen haben. Übrigens, ich heiße Gerda König. Wenigstens keine Elspieta Kaczynski oder so ähnlich. Wenigstens scheint sie eine richtige Deutsche zu sein. Elise fällt ein Stück Last von der Seele. Als sie das Gesicht der Fremden jetzt in aller Ruhe betrachtet, aus dem inzwischen die elende Farbe gewichen ist, da bekommt diese Frau plötzlich etwas Stolzes und Schönes. In den Augen ihrer Betrachterin wird sie jetzt zu einer deutschen Schönheit oder zumindest zur Vertreterin einer nahe verwandten Rasse. Ein bisschen, so findet Elise, ähnelt Helga König jetzt dem Schokoladenmädchen auf Lyotards berühmtem Gemälde. Ganz sicher würde Otto es richtig finden, dass sie solch einer jungen Mutter und ihrem Kind hilft. Ja, Otto, der kennt sich aus im Leben und in der Welt. Der ist belesen, weiß, was gut und wichtig ist. Deshalb hat sie sich ja damals auch in ihn verliebt. Deshalb schlich sie sich heimlich an seiner Vermieterin vorbei auf sein Zimmer. Dort hatte sie auch an seinen Lippen gehangen, wenn er von Odysseus erzählte oder ihr Gedichte von Rilke vorlas. Ihr fallen in jenem Moment Zeilen ein, die er besonders liebte. Das ist im Grunde der einzige Mut, den man von uns verlangt. Mutig zu sein, zu dem seltsamsten, wunderlichsten und unaufklärbarsten, das uns begegnen kann. Doch all das Gute, alle Erkenntnis, die Menschen wie ihr Otto in sich aufgenommen und an andere weitergegeben hatten, haben letztendlich nichts bewirkt. Ihm und so vielen anderen ist Stalingrad nicht erspart geblieben und dieser Frau und ihrem Sohn nicht das Elend dieses Fluchtwinters. Elise Baldor überlässt in der folgenden Nacht der Fremden ihr Bett, damit sie dort Erholung finden möge. Sie selbst ruht mit angewinkelten Beinen, so gut es eben geht, auf dem Sofa. Die beiden Knaben schlafen friedlich gemeinsam in dem kleinen Gitterbettchen. Am folgenden Morgen verabschiedet sich die Fremde mit den Worten: Möge das Schicksal sie in diesen schweren Zeiten beschützen. Sie sind ein guter Mensch. Elise fragt sich: Kann ich diese Frau und ihr kleines Kind wirklich hinaus in diese Kälte und diese Ungewissheit lassen? Und dennoch ist sie froh, als sich deren Schritte und die Geräusche des Kinderwagens im Schnee hinter dem Hoftor verlieren. Vielleicht, so hofft sie, hat ja die Schwiegermutter nichts von dem nächtlichen Besuch bemerkt. Einige Tage später steht Elise Baldor erneut am Fenster ihrer kleinen Stube und beobachtet die ungezählten Flüchtlinge. Wie dunkle Ameisen überrennen sie den Ort. Auch Elises Kleidung ist dunkel. Viel zu dunkel für eine Frau ihres Alters. Nie wieder wird sie ein Fenster oder gar die Tür öffnen, wenn jemand Einlass begehrt. Dessen ist sie sich sicher. Zugleich weiß sie, dass diese Erkenntnis eigentlich keinen Sinn mehr macht. In der Hand hält sie einen Brief. Er kam von weit her aus dem Osten. Otto lebt. Wie kann sie ihm beibringen, dass sein Sohn nicht mehr da ist? Sie konnte doch wirklich nicht ahnen, dass der fremde Junge Typhus in sich trug. Danke.
Ja, da fehlen mir jetzt zum zweiten Mal heute so richtig die Worte. Trotzdem die Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, wie bist du an die Geschichte gekommen?
Ja, ich muss sagen, ich schreibe eigentlich heitere Texte, Texte für Kinder, Geschichtliches über meinen Wohnort. Ja, und nun habe ich so, jetzt bin ich im 58. Lebensjahr und man wird nun langsam ein bisschen grau. Die Haare sind nicht mehr so dicht.
Wirklich?
Und man fängt ein bisschen an, auch Bilanz zu ziehen. Was ist in einem im Leben begegnet? Und vor allen Dingen, was trägt man wie in einem Rucksack mit sich herum? Und diese Geschichte hat mir im Jahre 1995 oder 94 eine alte Frau während einer Kur in Wiesenbad, mit der wir meine Frau und ich gemeinsam am Tisch gefrühstückt haben, erzählt. Und ich habe es die ganzen Jahre mit mir herumgetragen. Und diese Geschichte war eigentlich sowas wie, jetzt ist ein Damm durchbrochen. Ich habe jetzt angefangen unter dem Titel Menschen zerbrechen, Menschen zerbrechen Menschen, solche Geschichten aufzuschreiben und habe inzwischen 150 Seiten und ich möchte eigentlich niemanden mehr als ein oder zwei zumuten. Hm.
Gebe ich dir recht. Es ist sehr bewegend. Ne? Jetzt noch die Frage, hast du noch was anderes mit? Also ich meine jetzt...
Jetzt müsste ich dann noch mal kurz so, oder wenn jemand so lieb ist, der besser zu Fuß ist, als ich, mir meine Tasche mal zu geben, meine Frau.
Weil ich hätte schon gerne jetzt, dass du noch was...
Jetzt müsste ich aber improvisieren. Es kann sein, dass ich einen kleinen Moment nachschauen muss. Aber ich habe was von Dorfgeschichten erzählt.
Jo. Vielleicht was Kurzes.
Vielleicht was ganz Kurzes.
dass wir es noch ein bisschen
rumkriegen. Ja, vielleicht mal als Ausstieg aus der Lesung, für mich jedenfalls jetzt. Offene Worte. Ein guter Gesang wischt den Staub vom Herzen, sagt der Volksmund. Und da beim Singen die Kehle trocken wird, bedarf's eines guten Tropfens, um dieses Übel abzustellen. Dies wiederum hat zur Folge, dass dadurch manche Zunge nicht nur für Lieder locker wird. Und so war es kein Wunder, dass die Mitglieder des Friedersdorfer Volkschores nach einer ihrer Proben im Vereinszimmer des Gasthofes zur Linde auf das Thema 1 zu sprechen kamen. Gemäß den Worten Friedrich Schillers, der Wein erfindet nichts, er schwatzt nur aus, berichtete eine im besten Weibesalter stehende Lehrerin, dass sie zu Hause ein Sparschwein auf dem Nachtschränkchen stehen habe, welches sie und ihr Mann nach glücklichen Liebestunden mit Münzen füttern würden. Einmal im Jahr würde jenes Schwein dann zerschlagen und mit dem Geld eine Urlaubsreise bezahlt. So viel Offenheit regte einen älteren, hochgeachteten, aber auch etwas skurrilen Berufskollegen jener Frau an, ebenfalls aus dem Nähkästchen zu plaudern. Er sagte, bei uns würde das Geld da höchstens noch für einen Kaffeenachmittag reichen.
Vielen Dank. Vielen Dank für beide. Und ich würde dich bitten, ich weiß ja nicht, wer da jetzt noch übrig ist. Ne?
Jetzt müssen wir mal schauen. Kennt euch ja Christine Jakob.
Dankeschön. Wir haben auch heute einen Rekord, also 11 Mann waren wir noch nie. Ne? Also vielen Dank für alle schon mal jetzt. Ne?
Lass mich noch einrichten, ja, mal wieder. Du hast dir was über Delitzsch gewünscht beim letzten Mal. Ich hatte nicht gedacht, dass es so schnell kommen wird. Ich habe auch was über Delitzsch geschrieben.
Schön. Es ist bei dir richtig wunderlich, dass du was über Delitzsch schreibst.
Ich schreibe gelegentlich über Delitzsch. Auch das hier. Das heißt Stadt verlassen. Ein Drittel meines Lebens habe ich zwar in einer Großstadt verbracht, dennoch liebe ich meine Kleinstadt. Sehr. Ein leidenschaftlicher Journalist kann kaum einen Artikel schreiben, ohne im Unterbewusstsein die Wirklichkeit ändern zu wollen, hatte Herr Augstein mal gesagt. Ich schreibe manche Artikel in der unter- bis bewussten Hoffnung, die kleine Kleinstadtwelt zu ändern. Zum Besseren. Ja, trotzdem habe ich kürzlich daran gedacht, meine liebe Stadt zu verlassen und einfach in eine Millionenmetropole zu ziehen, wo mich niemand kennt und ich niemanden kenne. Ich, 29, singe und ziemlich fabelhaft, wollte eigentlich nur mal nett in netter Begleitung was essen gehen. In der einzig wahren Kneipe meiner Stadt, der ich übrigens auch schon mal öffentlich eine Liebeserklärung gemacht habe. Und die ich in letzter Zeit so oft besuche, dass ich ernsthaft darüber nachdenke, meine Anschrift in ihre zu ändern. Nun gut, wir betreten also das Lokal. Darin befindet sich bereits eine kleine Ansammlung Stadtratsmitglieder und ein Sympathisant dieser kleinstädtischen Opposition. Hingesetzt, die Tür geht auf. Es kommt eine Ansammlung aus guter Freund, Bekannter und flüchtig Bekannter, welcher angeblich ein Auge auf mich geworfen hat, herein. Freundlich grüßen und weiter im Text des Lass uns doch mal nett was essen gehen, Tänzchens. Die Tür geht wieder auf. Hereinspazieren Stadtoberhaupt, eine enge Mitarbeiterin und ein Mann, der sehr viel von sich selbst und weniger von meiner Stadt hält. Nennen wir sie einfach Vater, Mutter, Kind. Es entsteht eine Situation, in der gelinst und getuschelt, Blicke und Kommentare ausgetauscht werden. Es erfüllt allmählich den Tatbestand von nett ist der kleine Bruder von Scheiße. Ich fühle mich beobachtet, weil ich sonst der Beobachter bin, nervt mich das. Ich frage also mein Gegenüber, ob er sich nicht einfach sein Bier einpacken lassen will. Witzig. Das Gesicht meines Gegenübers schläft ein, als die Kellnerin mir einen Whisky bringt. Sie kommentiert, der sei von einem Herrn mit den besten Grüßen für mich. Nicht witzig, aber lecker. Wenig später bringt die Kellnerin die zwei von uns nur wenige Bruchteile zuvor georderten Weinbrände. So schläft mir das Gesicht ein, als die sehr enge Mitarbeiterin des Stadtoberhaupts meinen Alkoholkonsum kommentiert. Ich möchte mir jetzt nur noch ein Fass Bier to go bestellen. Insgesamt ist es mir nun inzwischen gelungen, mir meine Gesamtsituation schön zu trinken. Ich glaube daher, dass ich trotzdem in der Stadt bleibe. Es ist manchmal so furchtbar nett hier und man trifft immer nette Leute und die treffen ein.
Ja, vielen Dank. Ich habe da auch so eine Erinnerung an den Abend. Ja.
Schön war es, oder?
Nicht für alle wahrscheinlich.
Hast du noch eine Frage?
Entschuldigung, ich war schon beim Gedanken.
Du warst schon, du bist schon, bist schon, bist schon weiter.
Zusammenfassen. So, wir sind super Gedanke gerade gekommen. Ja, ich bin natürlich jetzt nicht vorbereitet, was du jetzt bitte mach.
Soll ich einfach noch was? Es gibt ja in dieser jetzt hier nicht näher zu benennenden Zeitung gibt es ja jede Woche eine Umfrage. Wenn ich die machen muss, nenne ich das normalerweise Umfrage tief, weil ich das hasse wie die Pest. Aber es ist letztens was passiert. Vielleicht ändere ich meine Meinung. Umfrage hoch. Ab sofort mag ich eventuell vielleicht umfragen. Eventuell vielleicht. Normalerweise versuche ich mich nämlich nach Möglichkeit, Tagesform und Neinfähigkeit, um die Durchführung von Umfragen zu drücken. Der geneigte Leser meines Blogs oder Kenner meiner Person weiß, dass ich sie nicht leiden kann, diese Umfragen. Heute aber hatte ich echt Erfolg bei der Umfrage. In nur 20 Minuten war alles Wichtige erledigt, eine Stimme mehr als gefordert im Kasten und die Laune bestens. Das Thema im weitesten Sinne, was bedeutet Frühling für Sie? Weil Nebel und Kälte draußen auf der Straße heute eher nach November aussahen, beschloss ich, die Umfrage nach drinnen zu verlegen. Ich ging in einen Blumenladen. Für mich macht es sehr viel Sinn, einen Blumenhändler nach seiner Definition von Frühling zu fragen. Unter anderem sagte er, dass Frühling das Zwitschern von Vögeln am Morgen ist. Wie wahr? Und weil er sich oft Arbeit mit nach Hause nimmt, also seiner Frau einfach mal Blumen mit nach Hause bringt, würde er auch ganzjährig für Frühlingsgefühle sorgen können. Auch bei Novemberwetter im März, frage ich ihn, und er schenkt mir einen Strauß. Der Strauß ist die perfekte Schreibtischdeko. Ich habe sogar etwas davon abgegeben. Denn für die Umfrage musste eine männliche und eine weibliche Stimme her. Ich huschte in das nächste Geschäft. Ein Schuhladen. Ich fand zwei sehr nette Verkäuferinnen und so gleich zwei Stimmen statt nur einer. Für beide ist Frühling, wenn sie die Ballerinas aus der Mottenkiste und an die Füße holen. Wie wahr? Für die eine ist derzeit immer Frühling, weil ihr Freund ihr immer gerne Blumen schenkt. Die andere bekommt keine Blumen geschenkt, bedauert sie. Ich helfe aus und gebe ihr zwei Blümeleien von meinen ab. Der Frau mit dem Blumenschenkerfreund gebe ich aber auch was. Beim Verlassen des Ladens habe ich dann Frühlingsgefühle bekommen, denn ich sah Schuhe. Ich bekam also Blumen geschenkt und kaufte Schuhe. Andersrum wäre es günstiger.
Vielen Dank.
Bitte?
Du faltest zusammen, bist du jetzt am Ende?
Ich hätte noch sonst was mit, aber es ist spät, ne?
Mach mal eine Zusammenfassung. Also ich habe jetzt so ein bisschen mal so versucht, was zusammenzufassen, was jetzt bei mir hängen geblieben ist. Ne? Also bei mir ist jetzt hängen geblieben zum Beispiel, der Delitzscher trinkt, süfft ganz gerne in Familie, liebt Blumenschuhe. Ne? Wir hatten eine Geschichte von der Elise und ihrem Mut, die uns sehr berührt hat. Ne? Wir hatten den Traten Frühling, ne? Von Liebe und Krieg. Dann hatten wir den Weg des Lobo zu Ostern. Dann die Großrussin, die Frau Hasselmann, dann hatten wir von Delitzschern und seinen Freunden, von seinen Feinden, dann hatten wir die Zeit in den Delitzscher Gärten, dann hatten wir die D-Mark, die vom Zukunft und vom gelben Punkt, ne? Wobei gelber Punkt, naja, gut. Ja, dann hatten wir eine Belehrung zum Copyrecht. Dann hatten wir den Notenschlüssel von der Laura und dann hatten wir die Reise durch die Buchstaben, das war der Anfang, mit dem wir begonnen hatten. Vielen, vielen, vielen Dank für alle, die geschrieben, gelesen und an dem Abend gearbeitet haben. Ich möchte mich auch bedanken bei Herrn Klofka, bei Frau Klofka, die leider nicht da ist, die praktisch... zur Genesung ist und wir freuen uns auch, wenn sie wieder da ist. Und ja, ganz, ganz, ganz vielen Dank. Schönen Abend noch.